Wir hören auf den Text für die heutige Bibelstunde aus 2. Chronik, Kapitel 24, die Verse 1 bis 16. 7 Jahre war Joasch alt, als er König wurde, und er regierte 40 Jahre in Jerusalem. Und der Name seiner Mutter war Zibja von Beersheba. Und Joasch tat, was recht war in den Augen des Herrn, all die Tage des Priesters Jojada. Und Jojada nahm 2 Frauen für ihn und erzeugte Söhne und Töchter. Und es geschah danach, dass es Joasch am Herzen lag, das Haus des Herrn zu erneuern. Und er versammelte die Priester und die Leviten und sagte zu ihnen: Zieht aus in die Städte Judas und sammelt von ganz Israel Geld ein, um das Haus eures Gottes von Jahr zu Jahr auszubessern. Und ihr sollt euch mit der Sache beeilen. Aber die Leviten beeilten sich nicht. Da rief der König den Oberpriester Jojada und sagte zu ihm: Warum hast du die Leviten nicht aufgefordert, aus Juda und Jerusalem die Abgabe hereinzuholen, die Mose, der Knecht des Herrn, der Versammlung Israels für das Zelt des Zeugnisses auferlegt hat? Denn Atalja, die Gottlosigkeit in Person, und ihre Söhne sind in das Haus Gottes eingebrochen und haben auch alle heiligen Gaben des Hauses des Herrn für die Baalim verwendet. Und der König befahl, und man machte einen Kasten und stellte ihn draußen im Tor des Hauses des Herrn auf. Und man rief in Juda und in Jerusalem aus, dass man dem Herrn die Abgabe bringen solle, die Mose, der Knecht Gottes, Israel in der Wüste auferlegt hatte. Da freuten sich alle Obersten und das ganze Volk. Und sie brachten ihre Gaben und warfen sie in den Kasten, bis er voll war. Und es geschah jedes Mal, wenn man den Kasten durch die Leviten zur Verwaltung des Königs brachte und wenn man sah, dass viel Geld darin war, dann kamen der Schreiber des Königs und der Beamte des Oberpriesters und leerten den Kasten aus und nahmen ihn auf und brachten ihn wieder an seinen Platz. So machten sie es Tag für Tag und sammelten Geld in Menge. Und der König und Jojada gaben es denen, die das Werk der Arbeit am Haus des Herrn ausführten. Und diese warben Steinhauer und Zimmerleute an, das Haus des Herrn zu erneuern und auch Handwerker in Eisen und Bronze, das Haus des Herrn auszubessern. Und die Werkmeister arbeiteten, und die Ausbesserung des Werkes ging durch ihre Hand voran. Und sie stellten das Haus Gottes in seinem früheren Zustand wieder her und verstärkten es. Und als sie fertig waren, brachten sie den Rest des Geldes vor den König und vor Jojada. Und er ließ dafür Geräte machen für das Haus des Herrn, Geräte für den Dienst und für die Brandopfer und Schalen und goldene und silberne Geräte. Und man opferte regelmäßig Brandopfer im Haus des Herrn alle Tage Jojadas. Und Jojada wurde alt und der Tage satt und er starb. Er war 130 Jahre alt, als er starb. Und man begrub ihn in der Stadt Davids bei den Königen, weil er Gutes getan hatte an Israel und für Gott und sein Haus. Wir beten. Ja, lieber Vater, im Namen Jesu danken wir dir für diesen Abend. Wir danken dir für dieses große Vorrecht, dass wir zusammenkommen können in aller Freiheit, um auf dein Wort zu hören. Hab Dank, dass dein Wort ewig ist, unverbrüchlich, unser Fundament. Danke, dass wir darauf bauen dürfen. Und danke, dass wir ja daraus auch wachsen dürfen. Bitte dich für uns beim Zuhören, dass dein Wort Frucht bringt. Bitte dich für unseren lieben Bruder Andreas Schäfer. Segne du ihn jetzt. Amen.
Damit haben wir vom König Joasch das Mittelstück gelesen, das Herzstück sozusagen von dem, was uns das 2. Buch Chronik von ihm berichtet. Es gibt eine wichtige Vorgeschichte, die ist in Kapitel 23, in Kapitel 22 und 23, und es gibt einen traurigen Nachklapp, der findet statt in Kapitel 24, 17 fortfolgende. Klar, wir werden auch auf diese beiden Texte noch eingehen, aber wenn wir dieses Herzstück schon mal vor uns haben, dann kommen wir also zu einem weiteren König aus dem 2. Buch Chronik, nämlich zu Joasch. Und selbstverständlich auch heute Abend müssen wir, wollen wir uns kurz erinnern, in welchem Zusammenhang wir auf diese 4 Könige achten wollen. Josaphat, vergangenen Mittwoch, Joasch, es steht noch aus, Hiskia und Josia, dieses berühmte Quartett, das im zweiten Buch Mose eine herausragende Rolle spielt in der Fokussierung des Chronisten, dieses ganz besonderen Autors des ersten und zweiten Chronikbuchs. Das erste und zweite Chronikbuch, gerne erinnere ich daran, 65 Kapitel stark, das ist ja nicht nichts. Und diese zweite große Berichterstattung, geschichtliche Berichterstattung, neben dem ersten und zweiten Samuel, neben dem ersten und zweiten Königbuch, überrascht natürlich Bibelleser immer wieder. Warum? So die einfache, elementare Frage. Warum hat Gott neben diesen vier Büchern, die ja schon sehr ausführlich den Geschichtsverlauf der Königszeit begleiten, noch einmal ein Doppelwerk hier entstehen lassen und in die Bibel, in den Kanon mit hineingenommen, was 65 Kapitel enthält? Wir sind uns immer wieder bewusst geworden, dass der Chronist, der in die nachexilische Zeit hineingehört, denn bis zur Exilszeit berichtet er ja, dass er in der Nachexilszeit die ganz wichtige Aufgabe hat, aufgrund der Erfahrung der Geschichte Israels, insbesondere auch in der vorexilischen Zeit, ganz bewusst auch der nachexilischen Generation des Volkes Israel sagen zu können, wie kann es jetzt in der nachexilischen Zeit laufen? Was darf nicht mehr so vorkommen, wie es in der vorexilischen Zeit war? Worauf wollen wir achten? Was wollen wir bedenken? Was wollen wir nicht so machen, wie es damals war? Was wollen wir ganz bewusst so machen, wie es damals war? Was hilft uns dabei, eine bewusst gefilterte Geschichtswahrnehmung der vorexilischen Zeit? Wir haben entdeckt, tatsächlich, sie fängt bei Adam an, ganz erstaunlich. Wir sind quasi am Ende des Alten Testamentes und beginnen nochmal im ersten Chronikbuch historisch bei Adam. Marschieren durch eine Flut von Namen. Der Saul wird komplett fast ausgeblendet, landen ganz bewusst in der Davidszeit. Sie stellt den Höhepunkt dar und innerhalb der Davidszeit, wir erinnern uns, das Tempelgeschehen. Der Tempel ist das Herzstück, der Tempel ist das Wichtigste. Das ist das, worum es geht. Wenn Gott in der Mitte seines Volkes, individualisiert gesprochen, wenn Gott in der Mitte unseres Lebens angekommen ist, darauf ist zu achten, auf dieses Herzstück, auf diese Mitte. 1930, die berühmte Reichsteilung Nordreich, Südreich. Und das Nordreich fällt tatsächlich im Chronisten vollkommen unter den Tisch. Nicht, weil er gegen das Nordreich an sich eingestellt wäre. Wie sollte er? Aber das Nordreich ist einen falschen Weg gegangen. Sie haben sich von dem Herzstück, sie haben sich vom Tempel abgewandt. Sie haben ihre eigenen Altäre in Bethel, in Dan aufgebaut. Und das stand unter dem Nein Gottes von Anfang an. Bis zum Jahr 720, dann wird das Gericht durch die Assyrer im Namen Gottes am Nordreich ausgeübt. Und dann kam es zur großen Katastrophe, zur babylonischen Katastrophe. Das Südreich wurde aufgelöst, viel Bevölkerung wurde in die babylonische Gefangenschaft geführt. Jetzt kommen sie zurück, jetzt stellt sich die Frage, wie machen wir das? Ja, tatsächlich, sie beginnen das Herzstück wieder aufzubauen, das machen sie. Im Jahr 520 denken wir an Haggai. Im Jahr 520 gehen sie nach einem zarten Anfang unter der Esra-Ära, jetzt im Jahr 520 intensiver diesen nachexilischen Tempelbau an. Sie wollen das Herzstück wieder haben. Und tatsächlich, Gott lässt es gelingen, im Jahr 515 wird der nachexilische Tempel eingeweiht. Nein, nicht so bombastisch wie der vorexilische, aber das war jetzt sekundär. Hauptsache, wir haben wieder dieses Herzstück. Hauptsache, wir können wieder unserem Gott dienen mit Opfern. Hauptsache, wir können zu ihm kommen, seine Worte vernehmen und mit Gebet in seine Gegenwart hineintreten. Das Herzstück, das ist das Entscheidende. Deswegen blendet ja auch der Chronist alle Könige des Nordreiches aus. Und bei den Königen des Südreiches sind ihm nur die wichtig, die in irgendeiner Art und Weise die berühmten Schlüsselfragen, von denen wir letzten Mittwoch gehört haben, die berühmten Schlüsselfragen positiv zu beantworten. Nämlich die Tempelfrage oder die Frage, hab ich dein Herz? Die Bibelfrage oder gehorchst du mir? Die Vertrauensfrage oder bleibst du in Krisen an meiner Seite? Diese drei Schlüsselfragen, die werden insbesondere bei diesen vier Königen deutlich. Bei einem Josaphat, bei einem Joasch, bei einem Hiskia, bei einem Josia. Ja, nicht im Heldenstatus, das werden wir auch heute Abend gerade wieder bei einem Joasch entdecken, nicht in dem Sinn, dass sie quasi auf ein besonderes Podest gestellt werden, aber in dem Sinn, dass sie für uns Modelle sind. Modelle, an denen wir uns auch im neutestamentlichen Kontext tatsächlich immer und immer wieder neu daran orientieren dürfen. Und diese Modelle, die helfen uns, unser eigenes geistliches Leben ganz individuell wieder neu zu sehen unter dieser Perspektive. Wie kann es gelingen? Habe ich das Herzstück, den Tempel, den Wohnort Gottes in meiner Mitte? Hat er mich? Hat er mein Herz? Ist die Bibelfrage die Frage des Gehorsams meine Frage, immer und immer wieder neu? Ist die Vertrauensfrage, wo bleibe ich in Krisen, die Frage, die mich beantworte, ich stehe zu dir, meinem Gott. Das sind die Schlüsselfragen und die ziehen sich bei allen vier Königen, diese drei Fragen, immer und immer wieder durch. Bei Joasch haben wir eine Besonderheit. Joasch hat eine ganz, ganz, ganz erstaunliche Vorgeschichte. Bin mir nicht ganz sicher, wie bekannt Ihnen die ist. Mach Ihnen Mut, noch einmal zu lesen, was in Kapitel 22 und 23 steht. Bin aber nicht ganz sicher, ob Sie es heute Abend noch tun sollten. Denn das, was da steht, ist wirklich absolut gruselig. Ich versuche es so zu berichten, dass Sie trotzdem schlafen können. Also das, was wir erleben, ist eine der dunkelsten Geschichten im Südreich in Juda. Eine Geschichte, die darin besteht, dass jetzt geerntet wird, was früher gesät wurde. Also wir hatten heute Morgen in dem Abschluss unserer Galaterbriefreihe diesen Text aus Galater 6, dass Saat und Ernte natürlich ein unmittelbarer Zusammenhang sind. Und dass man natürlich hofft, dass wenn man nicht auf das Fleisch gesät hat, sondern auf den Geist, dann auch entsprechend eine Ernte einzufahren. Hier wird eine Ernte eingefahren, die ein Mann gesät hat, den wir eigentlich positiv abgespeichert haben, nämlich Josaphat. Aber Josaphat hat unter anderem eine ganz bescheuerte Saat gesät. Er hat nämlich seinen Sohn verheiratet mit der Tochter des Königs aus dem Nordreich. Nichts gegen diese Verbindung und nichts gegen diese Liebe, aber das passt nicht zusammen. Die Tochter aus dem Nordreich ist die Tochter von Ahab und die brachte den Geist Ahabs mit in diese Ehe. Und der Joram, der auf der anderen Seite der König des Südens war, hatte nicht diese Profilierung, diese Frau auf seine Seite zu ziehen, sondern sie hat ihn auf ihre Seite gezogen. Es war eine Katastrophe. Diese Ehe war eine Katastrophe. Mit allem, was da geschehen ist, mit all dem, was da getan wurde. Dieser König, dieser Ahasja, hat keine guten Spuren hinterlassen. Und dieser König, der hatte natürlich dann auch entsprechend Kinder und so weiter. Ich versuche das ganz kurz zusammenzufassen. Aber die Familienlinie ist immer weiter ausgedünnt, unter anderem durch die Jehu-Revolution. Auf jeden Fall langer Rede, kurzer, klarer Sinn. Dieser Ahasja ist gestorben. Als Ahasja starb, hätte logischerweise einer seiner Söhne auf den Thron kommen sollen. Da er relativ früh starb, waren die Kinder alle noch relativ klein, aber nun gut, so sollte es halt sein. Und das hat eine Frau nicht zugelassen. Und die Frau, die es nicht zugelassen hatte, das war genau diese Athalia. Das war genau diese Frau, die aus dieser Ahabs-Linie stammt. Diese Athalia hatte tatsächlich als Oma, in Anführungszeichen, eine mörderische Art in sich. Sie ließ nämlich, nachdem ihr Sohn gestorben war, alle Enkelkinder, die irgendwie ihr im Wege hätten stehen können, umbringen. Man will sich das gar nicht genauer vorstellen, aber so war es, so beschreibt es die Bibel. Die werden alle in einem Raum zusammengefasst, die ganzen Enkelkinder, die vermeintlich, die auch tatsächlich Thronanwärter hätten sein können. Und diese ganzen Kinder werden also tatsächlich auch umgebracht, bis auf das Kind, bis auf diesen Joasch. Der war zum Zeitpunkt dieses Massakers, war der ungefähr ein Jahr alt. Er hatte, wie es gehörte, eine entsprechende Amme, die da auf ihn aufgepasst hat. Und jetzt kommt etwas Faszinierendes in der Bibel zum Tragen, dass tatsächlich eine Frau, Josheba, das war die Halbschwester des Königs Ahasjas, dass die es geschafft hat, ihren kleinen Neffen zu retten. Sie hat diesen Neffen versteckt. Eine der hochspannenden Stellen in der Bibel, nämlich sie hat mit der Hilfe dieser Amme diesen kleinen Jungen in der Bettenkammer versteckt. Natürlich, seit zum ersten Mal diese Bettenkammer in 2. Chronik 22 erwähnt wird, sucht man sie. Man hat sie überlegt, wo die im Palast gewesen sein könnte oder ob die im hohen Priesterpalast war oder ob die vielleicht im Tempelanlage gewesen. Wir wissen es nicht. Aber auf jeden Fall war dieser kleine Kerl gerettet. Er wurde in diesem Massaker nicht umgebracht. Aber natürlich war jetzt Atalia die Oma, diese mörderische Oma auf dem Thron. Und keiner wusste aber, dass ein einziger überlebt hatte. Ein einziger hat überlebt. Und lebte im Palast des hohen Priesters, nur wenige Meter entfernt vom Palast der Königin, der Atalia, die sich dieses davidische Thronrecht angeeignet hat gegen die Ordnung, die Gott gegeben hat. Und was passiert jetzt? 6 Jahre lang passiert nichts. 6 Jahre lang begleiten Josheba, die Tante, und Jojada, der hohe Priester, dieses Wachsen dieses kleinen Kindes, bis der Kerl gerade mal mit Ach und Krach 7 Jahre alt ist. Und dann wagen sie es im Namen Gottes, sie wagen es. Und das kann man nachlesen, in 2. Chronik 23 kann man nachlesen, wie sie es wagen, dann tatsächlich mit Mithilfe weiterer Treuer im Juda diese Königin Atalia zu stürzen, und sie setzen diesen kleinen Joasch auf den Thron. Und jetzt kommt das, was wir gerade gelesen haben. Jetzt kommt 2. Chronik 24. Joasch war 7 Jahre alt, als er König wurde. Das ist ein Wunder. Das ist ein Wunder. Und das ist eine, was beim König Joasch für uns so greifbar davor steht, dass ihm etwas in die Wiege hineingelegt worden ist, damit hätte man nicht rechnen können. Normal wäre gewesen, dass er ermordet worden wäre, wie all seine Geschwister. Normal wäre gewesen, dass er ausradiert worden wäre. Das wäre das gewesen, was natürlich über seinem Leben eigentlich stand. Jetzt ist über seiner Wiege ein Wunder geschehen, tatsächlich. Da ist ein echtes Wunder geschehen. Über Joasch und über seinem Leben und über seiner Biografie steht ein Wunder. Und dieses Wunder ist prägend und ist bestimmend für seine Biografie. Alles, was nachher in den 40 Jahren der Königszeit, ist ja unglaublich lang, der Königszeit des Joasch geschieht, hat darin seinen Anfang, hat darin sein Fundament, dass der lebendige Gott gnadenvoll in das Leben dieses Jungen hineingegriffen hat. Er hat ihn bewahrt und er hat ihm damit ein Vermächtnis gegeben und er hat damit auch ein Pfund in das Leben dieses Kindes, dieses Teenagers, dieses jungen Mannes hineingelegt, wo wir neutestamentlich sagen würden, wenn er das schnallt, was ihm damit in die Wiege hineingelegt worden ist, wenn er dieses Wunder für sich realisiert, dann darf er mit diesem Wunder, das Gott in sein Leben, in seine Biografie hineingelegt hat, jetzt auch dann tatsächlich wuchern. In seiner Wiege ist ein Wunder beinhaltet. Gott hat an ihm etwas ganz, ganz Besonderes, etwas ganz Großartiges getan. Geschichte, die Gott mit uns macht, Geschichte läuft nicht außerhalb von Gott. Geschichte läuft nicht ohne Gott. Wir werden nicht einfach ins Leben so hineingeworfen, sondern der lebendige Gott hat uns in einen ganz besonderen geschichtlichen Zusammenhang hineingesetzt. Der mag bei weitem nicht so dramatisch und außergewöhnlich sein, wie es hier bei dem Joasch und seiner Tante und seinem Onkel gewesen ist. Und da muss man nicht mit 6 Jahren irgendwo in der Bettenkammer rumhängen und dann irgendwo auf einem Thron zu sitzen, um das Grundprinzip hier zu begreifen, dass es gut ist, in die Geschichte, in deine, in meine, in unsere Biografie hineinzugucken. Wenn Menschen zum Glauben kommen, wenn Menschen zu Jesus finden, dann fällt das nicht einfach vom Himmel. Dann hat das eine Vorgeschichte. Das sind ja natürlich oftmals diese berühmten christlichen Familien, Gott sei es gedankt, aber eben nicht nur. Irgendwie lebt der lebendige Gott seine Wege für uns. Er bahnt seine Wege. Er hat da das, was er in die Wege und ab der Wege mit uns tut und macht. Wir erleben uns in den Geschichtsraum Gottes mit hineingenommen. Dein, mein Leben ist ein geprägtes, ein von Gott geprägtes Leben, und er gibt in unser Leben ein Pfund hinein. Er gibt etwas hinein. das mögen doch durch Personen gewesen sein, durch Begabungen, durch ganz bestimmte historische Eckdaten, wie auch immer. Aber da hineinzugucken, zu fragen, was ist eigentlich das, was mit meiner Biografie, mit meiner Person, mit meiner Wiege, mit meiner Geschichte zu tun hat und mit dem Fund, das Gott da dir gegeben hat, mit dem ist zu wuchern. Ich muss nicht etwas anderes machen, was er gar nicht hineingelegt hat. Aber ich darf das sehen, was er getan hat. Wo er mich hat auf die Welt kommen lassen, in welchen Koordinaten, mit welchem Gabenprofil, mit welcher Ausrüstung, mit welchen Gedankengängen. Und dann steht über meinem Leben zuallererst Dank für das Wunder meiner Existenz, auch meiner geistlichen Existenz. Und dann tatsächlich auch dieses Wissen, das Gefühl, und jetzt möchte ich gerne mit diesem Pfund, das du mir gegeben hast, mit dem Pfund möchte ich wuchern. Das ist die Vorgeschichte. Dass man natürlich jetzt auch einen Schwenk machen kann, das darf man ganz kurz natürlich wie so einen kleinen Mini-Exkurs einführen, denn das liegt ja auf der Hand, dass jetzt hier ein Ehepaar plötzlich vor uns steht, die für uns eine wunderschöne Botschaft in sich tragen. Und das sind diese beiden. Das ist diese Halbschwester des getöteten Königs, das ist diese Josheba, das ist ihr Mann, der hohe Priester Jojada. Wer von uns wäre scharf gewesen, in der Zeit zu leben, wo die beiden da waren? Jeder hätte gesagt, kannst du mich vielleicht ein bisschen backbeamen, nach vorn, nach hinten, aber nicht gerade in diese Zeit. Und lass mich doch bitte, bitte nicht in irgendeinem Verwandtschaftsverhältnis sein mit dieser furchtbaren Atalja. Und bitte lass mich vor allem nicht in einer Position sein, wo ich Verantwortung habe. Bitte nicht, hol mich irgendwie hier raus. Mach mein Leben friedlich, klein und unscheinbar. Aber nicht das, was jetzt hier dahin. Und vor allem mach es nicht so dunkel. Die haben in einer richtig dunklen Zeit gelebt. Konnten die beiden an irgendeiner Stelle prinzipiell das verhindern, was ob ihrer Zeit, in ihrem gesellschaftlichen Umfeld, bis hinein in die Etagen des Königspalastes passiert ist? Nein, das konnten sie nicht. Sie haben das getan, was so faszinierend schon im jüdischen Kontext und ebenso auch im christlichen Glauben ist. Sie haben das ihnen Mögliche getan. Sie haben das ihnen Mögliche getan. Ja, es fand ein furchtbares Massaker statt. Das konnten sie ganz offensichtlich nicht verhindern, nicht unterbinden. Aber sie haben wie auch immer es hingekriegt, dass ein Kind gerettet werden konnte. Dass einer über diese Amme rausgenommen werden konnte aus diesem Todesspektakel. Dass einer tatsächlich für mehrere Jahre, 6 Jahre, man muss sich das vorstellen, in der Tempelanlage unter Jojadas Herrschaft eben tatsächlich aufwachsen konnte. Sie haben das ihnen Mögliche getan. Die beiden sind Modellpersonen gegen die Depression. Sind Modellpersonen gegen die Resignation. Sind Modellpersonen gegen, das bringt ja alles auch nichts mehr. Das sind Personen, die in der Weise, wie Gott sie an eine ganz bestimmte Welt hineingestellt hat, das ihnen Mögliche vollbracht haben. Die Bettenkammer aus 2. Chronik 23 ist ein wunderschönes, starkes Bild zu sagen, mein Gott, das, was mir in dem Rahmen, in dem du mich leben haben wolltest, möglich ist, das werde ich tun. Ich drehe nicht das große Rad. Du und ich, wir drehen das kleine Rad. Aber an dem kleinen Rad, an den Gott uns gestellt hat, da drehen wir mit. Und sei es in der Bettenkammer. Jojada und Josheba, 2 ganz wunderschöne Kurzbiografien mittendrin im Buch Chronik, Klammer zu, Mini-Exkurs beendet. Jetzt kommen wir aber zu diesem Mittelstück. Und wenn wir im Mittelstück ankommen, dann haben wir nach der Wiege und dem Wunder natürlich etwas Faszinierendes im Leben des Joas. Denn jetzt tauchen, haben wir es gehört beim Lesen, jetzt tauchen die berühmten Schlüsselfragen im Leben von Joas auf. Was waren die Schlüsselfragen? Es war die Tempelfrage. Habe ich dein Herz? Es war die Bibelfrage. Gehorchst du mir? Es war die Vertrauensfrage. Was machst du in Krisen? Und jetzt erleben wir hier einen Joas, der genau in diesen Spuren der Schlüsselfragen unterwegs ist. Wer hilft ihm dabei? Wie gelingt sein Leben? Hier spielt ganz offensichtlich ein geistlicher Mentor eine ganz wesentliche Rolle. Sein Onkel Jojada hat ihn nicht hochgepäppelt, sondern dieser Onkel Jojada, der ist ganz offensichtlich auch der ihn jetzt in seinem gesamten Dienstleben begleitet. Man könnte ja fast den Eindruck gewinnen, dass dieser arme Mann so lange leben musste wegen seinem Neffen. Es macht auch damals keinen Spaß, 130 zu werden. Also von daher kann das ganz gut sein, dass der in einer besonderen Weise Lebensverlängerung brauchte, damit er dieser geistliche Stützpfeiler für diesen Jojada tatsächlich war. Wie auch immer, Jojada ist die geistliche Figur an der Seite des Joasch. Und jetzt erleben wir unseren Joasch in einem ganz besonderen, außergewöhnlichen Projekt. Dieses Projekt hat nun, wie sollte es anders sein, im Buch Chronik mit was zu tun? Mit dem Tempel. Und dieser Tempel, wir sind jetzt ja schon in der Zeit, wo dieses Bauwerk über 100 Jahre alt ist, dieser Tempel hat inzwischen durch zwei besondere Weisen gelitten. Er hat natürlich einmal gelitten, weil das Ding 100 Jahre alt ist. Das ist natürlich an sich schon einmal eine Einheit. Das wissen alle, die wissen, wie ein Gebäude nach 100 Jahren aussieht, wenn man sich nicht intensiv darum gekümmert hat. Aber wir lesen ja auch hier, dass diese verrückte Athalia in diesem Tempel tatsächlich gewütet hat. Und dieses Wüten im Tempel mit allem, was dazugehört, hat diesen Tempel massiv in Mitleidenschaft gezogen. Es war aber doch das Herzstück. Am Tempel zeigte sich doch, ob Gott mein Herz hat, ob er wirklich die Mitte meines Lebens, die Mitte meines Dienstes und die Mitte des Volkes darstellt. Und jetzt heißt es hier tatsächlich, danach nahm sich Joasch vor, in seinem Herzen das Haus des Herrn zu erneuern. Ein faszinierender Satz und ein Schlüsselsatz. Denn jetzt ist das die erste Antwort auf die erste Frage, auf die Tempelfrage. Hab ich dein Herz? Bin ich dir das Wichtigste? Stehe ich bei dir in der Mitte? Niemand, wir erinnern uns, niemand hätte den Joasch dazu zwingen können. Das war's ja. Niemand hat in irgendeiner Art und Weise eine Handhabe, den König von Juda dazu zu drängen, etwas Außergewöhnliches zu tun, außer dem normalen Standard, dass man halt wieder den Tempeldienst irgendwie nach Athalias Schreckenherrschaft in Betrieb nahm. Doch er wollte ihn erneuern. Da zeigt sich sein Herz, das hat er getan. Und jetzt wird es ja faszinierend beschrieben, wie nun dieser Joasch hier vorgeht. Er geht erstmal ganz klassisch vor, wie so ein König vorgeht. Das ganze Projekt wird sauber delegiert. Man delegiert es sauber an die dafür zuständige Religionsbehörde. Und für die zuständige Religionsbehörde, da hat er ja einen guten Draht, denn schließlich ist sein Mentor und Onkel ja der Hohepriester. Und deswegen sagt er zu den Priestern und Leviten, zieht hin in alle Städte Judas, sammelt Geld aus ganz Israel, um jährlich das Haus eures Gottes auszubessern und eilet solches zu tun. Und dann ist die Bibel ja sowas von ehrlich. Der nächste Satz lautet, und sie eilten nicht. Man denkt, hallo, stopp, das war doch ein Wort des Königs. Und jetzt war genau das, was man jetzt merkt, was ein geistliches Gespür uns gibt. Nämlich, dass man sagen kann, ja, jetzt muss natürlich Joasch sagen, ich hab's versucht. Hat halt nicht sein sollen. Lassen wir's halt laufen. Es war ein Versuch wert. Geht halt jetzt nicht. Ich komme da nicht durch. Die Umstände sind schwer. Ach, wir kennen doch all diese Sätze. Und jetzt entscheidet sich's. Ist es nur eine formale Sache? Dann ist die Sache erledigt. Ist eine Herzenssache? Dann zieht es durch. Und das wissen wir in all den Kleinigkeiten unseres Lebens. Haben wir einen guten Grund für eine Ausrede, sind wir weg. Weil wir es eigentlich nicht wollen, eigentlich nicht brauchen, eigentlich uns nicht über das Master engagieren wollen. Ist aber unsere Herzenssache. Ist es wirklich das, dass Gott unser Herz gewonnen hat für seine Sache? Dann ziehen wir es durch. Und das sieht man. Bei Joasch sieht man es. Er zitiert, man muss das mal vorstellen, er zitiert seinen geistlichen Mentor. Er sagt, Jojada, das geht so nicht. Das kannst du nicht bringen mit deiner Truppe. Du lässt mich hier auflaufen. Ich will im Namen Gottes ein gutes Projekt. So hast du mich erzogen. So hast du mich geistig aufs Gleis gestellt. Ich habe die Wahl getroffen für einen guten Weg Gottes. Ich habe die Tempelfrage positiv beantwortet. Und jetzt tatsächlich lässt du mich hier auflaufen. Das haut nicht hin. Jojada, sei mir nicht böse, aber ich nehme dich aus dieser Rolle als obersten Bauleiter der Religionsbehörde raus. Das Ding läuft fortan direkt über meinen Schreibtisch. Das war ja ein Stück Entmächtigung. Das war ihm in Anführungszeichen egal. Er wollte, dass dieses Tempelprojekt, dass dieses Herzstück auch tatsächlich durchgezogen wird. Prüft, das, was uns geistlich wirklich wichtig ist, das machen wir. Und was wir eigentlich nicht wollen, sind wir dankbar für jede Ausrede. Und das ist unser Geist, eben. Daran zeigt sich's nachher, ganz einfach. Habe ich nachher wirklich ein Projekt des Tempels oder kann ich meine Biografie sagen, ich habe an einen Versuch gestartet, der leider missglückt ist. Und jetzt zieht das her und dann wird dieses Tempelprojekt in einer ganz kurzen Hierarchieebene durchgezogen, nämlich dieser Kasten wird aufgestellt, das Geld wird eingelegt, das kommt direkt zum König am hohen Priester vorbei, direkt zum König, und wir lesen im zweiten Königbuch, hochinteressant, dass auch unmittelbar über die königlichen Abteilungen die Rechnungen beglichen wurden. Die ganze Religionsbehörde hat damit nichts mehr zu tun, ihr habt's verschlabbert und ich will euch da nicht mehr mit drin haben. Ich will, dass dieses Projekt durchgezogen wird. Das ist das Herzstück. Und zu diesem Herzstück gehört natürlich jetzt auch dieses Wissen, dass ich jetzt diese zweite Frage in meinem Leben wirklich zu beantworten habe. Die Frage des Gehorsams, die Bibelfrage. Tue ich das? Ziehe ich das durch? Und in der Bibel steht im mosaischen Gesetz, dass ganz bestimmte Gaben einzusammeln sind. 2. Mose 30. Zweimal wird hier ein Bibeltext zitiert. Und Joasch zitiert diesen Text und sagt, das steht in der Schrift, das steht in der Tora und das ziehen wir jetzt durch und da halte ich mich dran und das mache ich jetzt auch. Und es ist nicht nur netter Vorsatz, nette Idee, sondern tatsächlich, er zieht's auch durch. Und er lässt sich von der Krise mit dem Jojada nicht irritieren, sondern vertraut Gott und tatsächlich, der Tempel wird saniert. Es bleibt sogar, welch große Freude, für Bauprojekte ganz selten, etwas Geld übrig. Und dieses Geld, was übrig bleibt, wird jetzt dafür genutzt, tatsächlich die von der Königin Athalia zerstörten und entwendeten Tempelschätze wieder aufzuwerten und dem Tempel auch seine innere Schönheit wiederzugeben und nicht nur das Ding halt wieder grund zu sanieren, sondern auch zu einem wirklichen Kunstwerk zu machen. Und das liegt diesem Joasch am Herzen. In der Mitte des Lebens dieses Mannes stehen die drei Fragen. Und die stehen auch in deinem und meinem Leben immer und immer wieder da. Und er stellt sie uns. Die Tempelfrage, habe ich dein Herz? Die Bibelfrage, gehorchst du mir wirklich? Die Vertrauensfrage, bleibst du in Krisen bei mir? Joasch, wie schön wäre es, wie schön wäre es, wenn es jetzt zu Ende wäre. Und jetzt stirbt er ja da. Jetzt stirbt Jojada. Darf er endlich nach Hause? Der ist Gott dankbar, dass er gehen kann. Aber nach dem Tode Jojadas, heißt es in 24,17, kamen die oberen Judas, huldigten dem König und da hörte der König auf sie. Und jetzt heißt ein Vers, wo ich denke, das kann doch alles gar nicht wahr sein. Das wollen wir nicht, dass es wahr wird. Nämlich, und sie verließen das Haus des Herrn. Das Haus, das er gerade mit ganzem Engagement aufgepäppelt hat. Das Haus, was sein Lebensprojekt war. Das Haus, was zum Ausdruck bringen sollte, wer sein Gott ist und wie er ihm gehorcht und wie er ihm vertraut. Sie verließen das Haus des Herrn, des Gottes ihrer Väter. Sie dienten den Bildern der Aschera und den Götzen. Da kam der Zorn über Juda und Jerusalem um dieser ihrer Schuld willen. Und der Herr sandte Propheten zu ihnen, dass sie sich zum Herrn bekehren sollen. Und sie ermahnten sie, aber sie nahmen es nicht zu Ohren. Und man denkt die ganze Zeit, hallo Joasch, wo bist du? Joasch, wo bist du? Und der Geist Gottes ergriff Zecharia, den Sohn des Priesters Jojada. Den kannte nun Joasch natürlich gut, über Jahrzehnte gut. Und der trat vor das Volk und sprach zu ihm, so spricht Gott der Herr, warum übertretet ihr die Gebote des Herrn, so dass ihr kein Gelingen habt? Denn ihr habt den Herrn verlassen, darum wird er euch auch verlassen. So klarer kann man es ja nicht sagen. Aber sie machten eine Verschwörung gegen ihn, gegen diesen Propheten, gegen den Sohn des hohen Priesters Jojada und steinigten ihn, auf Befehl des Königs, im Vorhof, im Hause des Herrn. Und der König Joasch gedachte nicht an die Barmherzigkeit, die Jojada, der Vater Zecharias, an ihm getan hatte, sondern er tötete seinen Sohn. Der aber sprach, als er starb, der Herr wird es sehen und strafen. Und als das Jahr um war, zog herauf das Heer der Aramäer, und sie kamen nach Juda und Jerusalem und brachten alle Oberen im Volk um, und all ihren Raub sandten sie dem König von Damaskus. Denn obwohl das Heer der Aramäer mit wenigen Männern kam, gab der Herr ein sehr großes Heer in ihre Hand, weil Juda den Herrn, den Gott ihrer Väter, verlassen hatte. Damit vollzogen sie an Joasch die Strafe. Und als sie von ihm zogen, ließen sie ihn in großer Krankheit zurück. Es machten aber seine Großen eine Verschwörung gegen ihn um der Blutschuld willen an dem Sohn des Priesters Jojada und töteten ihn auf seinem Bett, und er starb. Und man begrub ihn in der Stadt Davids, aber nicht in den Gräbern der Könige. Diese aber machten die Verschwörung gegen ihn, Joscha, der Sohn der Schimmat, der Ammoniterin, und Josabat, der Sohn der Schomer, der Moabiterin. Aber seine Söhne und die Menge der Steuern, die er veranlasst, und der Bau des Hauses Gottes, siehe, da steht geschrieben in der Geschichte im Buch der Könige. Und sein Sohn Amazia wurde König an seiner Stadt. Schade. Und doch so wichtig. Das, was hier im zweiten Chronikbuch über dieses dunkle Ende des Joasch geschrieben wird, finden wir nur im zweiten Chronikbuch. Es ist hochinteressant, dass das Königsbuch an der Stelle nicht in die Berichterstattung mit einstimmt. Diesen scharfen Blick für das Scheitern des Joasch in ganzer Ehrlichkeit hat interessanterweise der Chronist. Und damit nimmt er für die nachexilische Generation und für alle Jesusleute bis heute doch diese ganz schlichte, elementare Botschaft auf. Galaterbrief, Kapitel 6, heute Vormittag. Wer da steht, der sehe zu, dass er nicht falle. Ganz eindeutig, es ist so. Wir lieben diese Passagen nicht. Wir lieben die idealen Geschichten. Wir lieben Hollywood. Wir lieben, wenn das alles toll ausgeht. Und Gott sagt, guck drauf. Zieh das durch, halt das fest, gib nicht auf. Du stehst immer und immer wieder an den Weichen. Und wie oft, meine Güte, wir sind ja schon ein paar Jahre im Rennen, haben wir gedacht, jetzt sind wir durch, das war's jetzt, alles erledigt. Und plötzlich stehen wir wieder an der Weiche. Plötzlich haben wir wieder eine Entscheidung zu treffen, die eine oder die andere Richtung gehen kann. Und dann steht ein Joasch da und sagt, mach's nicht wie ich. Warnung ist ein ganz wichtiges, liebevolles, pädagogisches Signal. Das ist ein ganz liebevolles, wichtiges pädagogisches Signal. Ungewarnt leben zu müssen, ist lieblos, ist verantwortungslos. Zu meinen, na, das wird schon irgendwie, nein, es wird nicht irgendwie. Ich stehe mit meinem Leben geistlich immer und immer wieder am Weichen. Das geht durch alle Jahre, durch alle Jahrzehnte hindurch. Und die Weiche, an der hier der Joasch steht, ist mit der Beerdigung des Jojada eingeleitet. Was machst du, wenn jetzt dieser geistliche Mentor weg ist? Gehst du allein weiter deinen Weg oder lässt du dich an der Weiche rüberziehen? Und er lässt sich tatsächlich an dieser Weiche rüberziehen. Er huldigt diesen wichtigen Persönlichkeiten, die ihm da entsprechend den Honig um den Bart schmieren. Und er geht mit ihnen einen Weg und ratzfatz ist er weg von der guten, gesegneten Spur. Das ist eine echte Tragödie, und diese Warnung, die ist wirklich ernst zu nehmen. Ich weiß das, dass wir diese Passagen oftmals gerne überlesen oder dass wir sagen, und dann kommen wir in diese, warum macht Gott das Welt rein, und merken gar nicht, dass tatsächlich eine ganz wesentliche Linie des Glaubens und des Nachfolgelebens darin besteht, dass wir in eigenverantwortung unsere Spur zu gehen haben. Wir sind nicht die passiven Marionetten, die durchs Leben wie mit Magnetkräften hindurchgeschleust werden. Sondern wir stehen immer und immer und immer wieder da, als Individuen mit und vor dem lebendigen Gott. Und er führt uns an Weichen und fragt uns an Weichen, was hast du jetzt vor? Was hast du jetzt vor? Jetzt kommen diese Schleimer, gehst du mit, Josaphat, oder bleibst du in der Jojada-Spur? Bleibst du in dem Pfund, das damals in deine Wiege hineingelegt wird, und wucherst damit und ziehst die Spur durch? Oder gehst du jetzt einen neuen Parcours? Einen einfachen Parcours, ein Parcours, der dich mehr in eine einfache Passage des Lebens hineinbringt, dem du dem Druck nachgeben kannst, der von den Religionskräften um dich herum immer und immer wieder stärker geworden ist, oder ziehst du deine Spur durch? Joasch ist durch sein Verhalten zu einer traurigen Berühmtheit geworden. Denn Joasch hat es natürlich dazu gebracht, dass er von Jesus im Neuen Testament zitiert wurde. Denn wir haben ja diesen Sohn des Priesters, ja da, diesen Propheten Sahaja, als ein Modell im Neuen Testament. In Matthäus 23 lesen wir dann von diesem Jojada in den Vers 35. Und dort heißt es dann: Darum siehe, ich sende zu euch Propheten und Weise und Schriftgelehrte, und von ihnen werdet ihr einige töten und kreuzigen, einige werdet ihr geißeln in euren Synagogen und werdet sie verfolgen von einer Stadt zur anderen, damit über euch komme all das gerechte Blut, das vergossen ist auf Erden, von dem Blut des gerechten Abel an bis auf das Blut des Sechaja, den ihr getötet habt zwischen Tempel und Altar. Man fragt sich natürlich, warum wird gerade der zitiert? Und da muss man wissen, dass er natürlich im zweiten Chronikbuch steht. Und das zweite Chronikbuch ist in der hebräischen Bibel das letzte Buch. Das heißt, er sagt von Abel, von Genesis bis zweiten Chronik. Wir würden sagen von Mose bis Maleachi. Von Mose bis Maleachi habt ihr diese Spur durchgezogen und habt die Personen, die euch gewarnt haben, habt die Personen, die euch an den Weichestellungen versuchten, noch mal einen Rat zu geben, die habt ihr weggewischt. Mach das nicht. Joasch steht heute Abend in dreifacher Funktion vor uns. Sehen wir es? Joasch steht vor uns als der kleine 6-jährige Knopf und sagte: Unglaublich, was Gott in die Wiege meines Lebens hineingelegt hat. Das ist ein Wunder, was mein Leben ausmacht, wie ich sein darf. Nutz das, was Gott dir in dein Leben hineingelegt hat. Wuchere mit dem Fund deiner Biografie. Joasch steht vor uns als dieser König, da war er gerade 30 Jahre alt, sagt uns das zweite Chronikbuch, das 23. Jahr der Herrschaft, und er war 7 Jahre alt, als er gekrönt wurde. Da war der Mann, ein junger Mann mit um die 30 Jahren. Und dann sagt sein Herz, eine klare Entscheidung, eine Wahl, die er trifft und ein Weg, den er geht. Ich ziehe diese drei Schlüsselfragen durch. Ich ziehe die Tempelfrage durch, die Gehorsamsfrage, die Bibelfrage und die Vertrauensfrage. Das kannst du in meinem Leben sehen. Und wir sehen einen Joasch und denken, wow, ja, Herr, mein Gott, ja, so soll es bei mir sein. Und wir sehen einen alten Joasch. Einen alten Joasch, der dasteht. Und neben ihm steht diese prophetische Gestalt des Sechaja, des Sohnes des Jojada, und sagt zu ihm: Mach das nicht. Und er macht's doch. Und Joasch steht vor und sagt: Bitte folge mir nicht. Folge mir nicht. Ich diene dir zur Warnung. Ich bin dir ein Ansporn zu punkten mit dem Pfund deines Lebens. Ich bin dir eine Ermutigung bei einer klaren Wahl- und Wegentscheidung, bei den Schlüsselfragen, die die vier Könige zu beantworten haben. Und ich bin dir eine Warnung für dein Leben, dass du in Weichestellung mir nicht folgst, sondern den Weg beibehältst, den Gott dir in dein Leben gegeben hat. Vater im Himmel, wir wollen dir danken. Danken, dass das keine idealisierten, keine künstlich aufgehübschten, keine geschönten Biografien sind. Nicht so lackig, wie wir das machen würden. Dass was Herbes, ja fast was Schmerzhaftes mit drin steckt. Und wir darin auch eben unsere eigene Biografie sehen können und diese Warnschilder sehen. Und du weißt, wie oft wir an Weichen standen und du uns gewarnt hast und wir durchgelatscht sind wie ein Joasch. Und wir sind dir von ganzem Herzen dankbar, dass das zu unserem Glauben, dass das zu unserer Beziehung dazugehört, dass wir uns bekehren dürfen, dass wir umdrehen dürfen, dass wir zurückkommen können, dass wir wieder an den Ausgangspunkt vor der Weiche von dir hingestellt werden, dass du uns wieder auf den Weg zurücknimmst, der gut war. Herr, lass uns die Weichen, lass uns die Warnung sehen und hören und nimm uns wieder auf in den Weg, der er dir gefällt. Dann danken wir dir, dass du auch in unserem Leben immer wieder du uns an diesen drei Schlüsselfragen zur Ruhe kommen lassen willst, dass wir da hingucken, dass diese Tempelfrage, habe ich dein Herz, diese Bibelfrage, gehorchst du mir, diese Vertrauensfrage, wo bist du in Krisen, dass du sie mir, dass du sie uns stellen kannst. Und wir danken dir für diese mutmachenden Wahlentscheidungen des Joasch, für den Weg des Segens, den er für sich und sein ganzes Volk gegangen ist. Und wir bitten dich, lass auch uns diese Schlüsselfragen immer und immer wieder in klaren Entscheidungen, in guten, klaren Schritten beantworten. Und dann danken wir dir für den Schatz unserer Biografie. Wir danken dir für das, was du in unsere Wege hineingelegt hast. Und wir bitten dich, dass wir damit diesen Pfunden wuchern, dass damit ein Segen entsteht, den du angelegt hast. Du kennst uns, du kennst unsere Gaben, unsere Fähigkeiten, unsere Eckdaten, alles ist dir bekannt. Wir bitten dich, dass du mit dem Wunder unseres Lebens zu deinem Ziel kommst. Danke auch für das Modell dieses Königs. Danke, dass er hineinspricht durch die Wirksamkeit deines Geistes und sich neben unsere kleine Biografie und unsere Entscheidungen stellen will. Und wir ihn sehen mit Wiege und Wunder, mit Wahl und Weg, mit Weiche und Warnung. Dank sei dir. Amen.